Liebe Hörerinnen und Hörer, bringt euch in Deckung für den Faustschlag. Ja, ich will euch ja nicht ewig hinhalten, ne? Und ich denke, heute ist es dann an der Zeit. Komm, versetzen wir einmal universalistisch, generalistisch diesen Faustschlag einfach gegen das gesamte Publikum, gegen die Position des Hörenden. Und ja, liebe Leute, was ihr jetzt hört, ist wieder dieses unangenehme Geräusch. Ja, ich bin nicht dazu gekommen, das neue Mikrofon auszupacken. Oh, wie träge bin ich überhaupt? Und wow. Nee, aber wow, jetzt hat es ja doch wieder nachgelassen. Ne? Also kommt, das alte Mikrofon hält noch so lang. Solange nicht alles auseinanderfällt, wird weiter gepodcastet und ohne Rücksicht auf Verluste. Ich stehe auf Verlust, ja. Ich habe heute das Gefühl, ich bin krank und bin schwach, bin wirklich angefressen. Und deshalb muss ich wieder podcasten. Das hier ist Folge 188. Herzlich willkommen, ich bin Simon am Mikrofon. Simon, der Schlingel oder der Podcaster. Und ja, also ich konnte mich jetzt nicht an meine Vorgabe halten, ja. Nur alle zwei Tage zu podcasten, weil das war so krass heute Morgen, wie ich aufgestanden bin. Also mir war so schlecht und ich weiß nicht, woher das kommt. Aber jedenfalls musste ich spucken, Gallenflüssigkeit schieben. Und ja, ich dachte an diesen Satex, was ist das? Die moralische Verstimmung, ne? Du gehst gegen die Grundlinien, die Grundfesten der Gesellschaft an. Saat wurde da vor 200 Jahren noch jahrzehntelang ins Gefängnis gesteckt, aber heute gut, alles formal liberalisiert, ne? Aber trotzdem, das Individuum spürt diesen Druck, wenn es gegen die Gewissheiten der Eltern angeht und überhaupt und fühlt sich dann einfach so, nee, ich kann nicht, ich muss das wieder abbrechen auf diesem Weg der Befreiung eigentlich. Und es kommt diese Gallenflüssigkeit hoch, hatte ich das Gefühl, ja, das hat wahrscheinlich damit zu tun oder auch nicht, weil ich bin mir noch gar nicht sicher, was steckt eigentlich überhaupt drin in diesem letzten Podcast. Konnte ihn noch nicht mal zu Ende hören, weil er so lang ist. Normal höre ich den dann immer gleich auch selber durch am gleichen Abend oder den nächsten Abend dann. Also, aber dann habe ich es eben gestern noch geschnitten, nur so rudimentär geschaut, wo noch ein Huster drin war und dachte so, ja, ich kann auch nicht perfekt hier alles schneiden, das juckt mich auch nicht. Und so, hey Leute, das müsst ihr aushalten hier. Diese Pausen, auch wichtig, lange Pausen drin zu lassen. Ja, diese Vorlesung von Eva Elus war zentral, würde ich sagen. Und vor allem, dass ich sie auch schön genannt habe, weil das ist nicht so einfach oder, mein Gott, wie meine Freundin sagte, ja, vorher schrieb ich mit ihr auf WhatsApp und sagte ihr, wie schön ihr altes Profilbild gewesen sei. Und ihre Gesichtszüge seien da voll in Erscheinung getreten, einfach das, ja, was mir so gefällt und was. Na, also sie sagte dann, ja, aber ich weiß ja, dass ihr Männer teilt diese Komplimente so einfach aus, ne? Das ist der Easy Boy. Du bist so einfach, ja, du teilst das jeder Frau aus und das hat deshalb keinen Wert mehr für sie. Da ist keine Knappheit. Und ja, was soll ich machen? Das ist immer die Frage mit dem Markt, Knappheit oder Überfluss. Und sorry, aber so ist es halt. Dann kann ich wirklich auch nicht. Dann weiß ich wirklich auch nicht mehr, was ich machen soll. Und ich sexualisiere die Frauen und bin der typische Mann, der sich nur darum und so, um Sex und so. Und ja. Aber ich meine einfach, ich habe ja zum Beispiel von Soriana immer wieder. Ja, das einfach wollte ich in der Balance haben. Einerseits, ja, diese äußerlichen Reize, die man ja irgendwie nicht übersehen kann an ihr, aber andererseits auch ihre Arbeitsamkeit und einfach das, was sie darstellt bei der Arbeit. Nicht nur ihren Fleiß, sondern auch einfach, ja, wie sie sich einbringt und wie motiviert sie irgendwie ist. Oder ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Aber jedenfalls, also ja, da schien es mir schon wichtig, das immer wieder einzuflechten. Dieses Soziale, das ist es ja eigentlich, was ich genieße. Und einfach ihr gegenüberzusetzen und nicht nur der typische Mann zu sein. Aber selbst wenn es so wäre, sage ich, und nur auf Sex aus und so, das ist auch nichts Schlimmes. Beziehungsweise Es ist schlimm, dass es heute die Rolle der Männer ist, so sein zu müssen oder sich so geben, so schauspielern zu müssen, als wäre das so. Aber ja, weil wenn nicht, dann kommt eben nichts in Gange, dann lässt sich keine Beziehung anbahnen. Aber das ist mein Punkt, Frauen müssen eben so sein, wie in diesem Sarg-Text gestern zum Schluss ausgedrückt. Einfach, ja, du bist doch die Herrscherin über deinen Körper und solltest da einfach, ja, dich nicht einschränken lassen, die maximale Lust rausholen. Klar, man kann nicht immer und überall und so, aber einfach diesen Gesellschaftsblick ein bisschen abschütteln und ja. Und solange sich die Frauen das aber nicht so trauen, und das wird auch noch weiter so sein, leider ist es so im Kapitalismus, der Liberalismus bietet keine Lösung für diese Emanzipationsfragen, dann müssen es eben wir Männer hier tun, also das tun. Meine ich, dass man so offen darüber redet, über Sexualität und dass es tatsächlich was Lustvolles ist und man tatsächlich Lust hat auf diese anderen Körper, auch auf diese anderen Menschen. Und wow, also ja, liebe Grüße hier also an meine Freundin und sie schreibt mir immer weiter noch und ich weiß gar nicht, was ist das? Das ist eine neurotische Beziehung. Es tut mir also leid, aber ich habe gerade auch einen Text geschrieben, wo ich das verarbeite und sie jedenfalls auf den ersten Platz stelle, um das ganz klar zu machen. Sie ist in der Pole Position oder jedenfalls immer in meinem Herzen. Und da gibt es gar keine Frage. Und ja, auch wenn es da noch andere Frauen gibt, aber irgendwie, ja. Aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen will, weil mir kam es gestern so vor, das war zu strukturiert, zu viele Vorlesungen. Und ich will doch jetzt einfach nur drauf und kommen. Kurz ein Podcast, kurz und knackig, weil. Ja, ich komme damit nicht klar. Was war heute mit mir los? Warum habe ich mich so krank gefühlt? Also, ich will das einfach sagen, wie man sich bei der Arbeit unterjocht fühlt, jedenfalls im Kapitalismus. Wow, dass ich denke, hey, ich sollte mich eigentlich krank melden jetzt. Mir ist so schlecht und boah, was ist das? Ich musste dann echt spucken und hatte gar nichts im Magen, aber nur Wasser und so. Und ja, aber dann denke ich so, oh nein, es war doch diese eine Aufgabe, die ich zu erledigen hatte, für die mich nämlich gestern mein Ansprechpartner bei den Kunden da noch direkt anrief. Ich hatte schon Feierabend gemacht, recht früh eben, um mich da vorzubereiten. Und dann aber direkt vor Aufnahme des Podcasts rief er noch an. Zufällig, ja, nahm ich ab, weil hätte ich wahrscheinlich nicht sollen. Das ist das Ding, das verfolgt einen. Aber ich dachte, ja, ist ja noch nicht so spät und so, why not? Und dann sagte er mir, ah ja, morgen früh diese eine kleine Aufgabe müssten wir da erledigen und ja, bereite sich vor und so. Und ich sage, ja. Und darin dachte ich eben heute früh, dachte ich dann, ich muss unbedingt zur Arbeit und ich habe, oh scheiße, auch keine VPN-Verbindung, weil ich das auch verbaselt habe. Und jetzt, ja, das kann ich dann hoffentlich klären, dieser eine nette Kollege wird mir da helfen und die einrichten, dass ich auch von daheim arbeiten kann. Aber jedenfalls, das ist alles diffus hier, aber ich muss das ganz klar offenlegen, weil ich hier natürlich so souverän erscheine als Podcast, aber so nicht bin, jedenfalls in meinem Leben in der Lohnarbeit. Und dann. Also ganz klar, dass ich ja einfach krank, ich hätte krank melden müssen. Und dann aber zur Arbeit fuhr und das erledigte und war wow, mich schlecht fühlte, da fing ich dann auch an, einen Text zu schreiben, den ich jetzt eventuell vorlesen kann. Und ja, dann meldete ich mich dann aber doch krank für den Rest des Tages, als das erledigt war. Und ja, dann leg ich mich erstmal schlafen und dann ging es auch schon wieder ein bisschen besser heute Nachmittag. Aber hey, ich habe fast nichts gegessen, gar keinen Hunger, nichts. Oh, es hat sicher was mit dem gestrigen Podcast zu tun. Aber nicht nur damit, auch mit dem Blick einfach der Leute. Ja, es verändert was, diese zwei kommunistischen Genossen. So lieb ihr mir seid, liebe Leute, aber trotzdem, es verändert ja was. Ich denke, ich muss jetzt seriöser werden in meinem Podcast. Oder ich denke natürlich schon, was ihr schon wieder denkt über meinen Podcast oder ob ihr denkt, dass es mal angemessen wäre, ihn zu popularisieren und für die Zwecke der Partei nutzbar zu machen. Aber ich sage euch eben, nee, zumindest nicht im Moment oder jedenfalls, ja, kann man ja gern weitergeben an Freunde und so, aber ich möchte jedenfalls nicht in dem Sinne in der Parteizeitung oder so ein Interview geben oder so. Ja, irgendwann wäre das sicher mal eine schöne Option, aber jetzt einfach, man merkt doch diese Verrücktheit, die in meinen Texten liegt und die ich einfach weiter ausleben will. Das ist jetzt nicht dafür geeignet, dass ich jetzt diese offizielle bürgerliche Person darstellen kann. Und damit basta, ja? Es tut immer weh, wenn diese anderen einen angucken oder auch nur anhören und man weiß, was sie schon wieder denken oder denken können. Aber nicht nur ihr, sondern auch ein neuer Mitbewohner ist hier eingezogen. Liebe Grüße. Amir aus Algerien. Und ihm, ja, gefällt es ihr nicht so gut. Klar, das Wetter ist erstmal ja etwas gewöhnungsbedürftig, aber selbst für einen Deutschen, ja, ist es dann doch etwas herb und ja, etwas ungewohnt hier im Sommer solche herbstlichen, nieselhaften Tage zu erleben. Nun jedenfalls kam er an von nicht einmal einer Woche hier und fing direkt an zu arbeiten in seiner Ausbildung. Und das nervt ihn eben, sagt er, dass man in Deutschland immer eine Ausbildung braucht. Man kann nicht direkt anfangen zu arbeiten. Und ja, er war halt, also er ist aus Algerien gebürtig, aber hat jetzt ein Jahr Arbeitserfahrung in Dubai im Tourismus. Und das hat ihm sehr gut gefallen. Deshalb würde er da eigentlich lieber arbeiten im Tourismus. Aber hat jetzt leider nur diese Ausbildung als Bäcker gefunden. Und da bezahlt man so eine Firma, sagte er, diese Firma Aramco. Das dachte ich, ist doch dieser saudi-arabische Ölkonzern. Aber nee, sagte er, das ist eine Firma für die Immigration. Ne? Die sagen dir dann. Ja, und das ist so krass. Ich meine, er ist 21 und ja, ich will ihm echt helfen und so, aber ich finde das einfach faszinierend, dieser Globalismus, dieser Liberalismus, was das für eine Welt ist. Es gibt manche Menschen, ja, die sind in so eine eher privilegierte Schicht geboren, nicht in die Bourgeoisie, aber in die Arbeiteraristokratie, weil sein Vater sagt, er ist Polizist in Algerien. Und das ist schon so eine Art natürlich offiziellen, eher höher gestellte Schicht sicherlich. Aber die haben diese Option dann, um die Welt zu reisen, also zu schauen, wo kann ich arbeiten. Klar, nicht in Algerien, all seine Freunde, sagt er, sind auch in Frankreich oder überall. Jedenfalls, ja, aber solche Leute sind neugierig, sind offen für die Welt, lernen viele Sprachen. In Dubai, in seinem Beruf, war befreundet mit, weiß nicht, Italienern und Spaniern, schnappte das aber einfach Italienisch-Spanisch auf, kann das ein bisschen sprechen und verstehen. Und wow, wie beeindruckend, Italienisch, Spanisch, Deutsch kann er schon fast perfekt, ist wirklich unglaublich. Unglaublich gutes Deutsch, was er spricht, was er einfach so gelernt hat durch Selbststudium. Und ja, natürlich Arabisch und Französisch. Also ja, das. Aber ich meine, er ist 21, er ist natürlich auch so unsicher, was soll er jetzt machen, weil die Ausbildung gefällt ihm nicht. Eigentlich wollte er ja nicht Bäcker sein. Und genau, er bezahlte diese Firma Aramco. Und das ist so geil, das erinnert an diese Ayovaya-Firma, die ukrainischen Softwareentwickler hierher bringt nach Deutschland aus meinem Imperialismus-Text. Also jedenfalls die Firma Aramco sagt, bezahlt man so 3.000 € und dann organisieren dir das alles mit der Bürokratie, dass du da einreisen kannst nach Deutschland. Jedenfalls klar, brauchst du irgendwie einen Job und ja. Und ja, das ist ja irgendwie schön. Ich meine, klar, für das Individuum ist das ein schönes Ding, auch für die ukrainischen Kolleginnen, dass sie hierher kommen konnten. Weil irgendwie, ich meine, allein für mich, ich bin ja auch so träge, wenn man da einen Job sucht hier als Deutscher, obwohl ich die Sprache kann, man weiß nicht, wo soll man sich hier hinwenden, tausende Jobbörsen, aber wie mache ich das in der Bewerbung? Da ist es doch gut, wenn das dem Arbeitenden abgenommen werden kann. Klar ist man dann gefangen durch so einen Knebelvertrag wie jetzt bei den Ukrainerinnen, aber mit Aramco meine ich, das ist ja irgendwie doch dann ein fairer Deal, schien es, oder ja, klar, ein bisschen teuer, ne? Können sich natürlich nur solche privilegierten Klassen leisten. Dann diese 3.000 € zu zahlen. Und ja, aber immerhin, also das meine ich, das ist irgendwie so eine globalistische Schicht, die es eben auch in solchen sehr unterentwickelten, zurückgestoßenen Ländern gibt, wie Ukraine und Algerien, dass die jungen Leute da einfach wissen, sie können was machen aus sich und ihrem Leben, aber sie müssen dazu in ein anderes Land gehen. Und ja, das ist auch so geil, was Flassbeck darüber schreibt, nämlich wir grasen die ganze Welt ab nach genauso ausgebildeten Fachkräften und die Minister fliegen da durch alle Welt, wollen das nur irgendwie machen, dass die Leute für den deutschen Arbeitsmarkt dann zur Verfügung stehen, während wir hier die Leute, die übers Mittelmeer kommen, irgendwie nicht reinlassen oder versuchen noch möglichst, dass ja, man da die Grenzsicherung, den Grenzschutz verstärkt und die Leute noch untergehen lässt auf den Booten, da elendig verrecken lässt im Mittelmeer. Also das ist einerseits unmenschlich, sagt Flassbeck, widerspricht geltendem internationalem Recht natürlich auch oder humanitären Standards, aber andererseits auch wirtschaftlich unsinnig, weil diese Leute, klar, die sind nicht ausgebildet, aber die könnte man auch ausbilden und deshalb wäre es auch einfach. Aber diese deutsche Politik ist eben darauf ausgerichtet, aus den Ländern die schon Gebildeten rauszusagen, die man nicht mehr selber ausbilden muss und dadurch ja auch noch dieses Kapital abzugreifen, das diese anderen ausländischen Staaten schon in sie investiert haben. Also in ihre Ausbildung, Hochschule, Bildung und so. Und ja. Aber ich weiß gar nicht, Ich finde das einen interessanten Themenkomplex, deshalb habe ich das ja aufgenommen in mein Imperialismus-Ding, das mit dieser Eye of Fire-Firma, aber weiß gar nicht, wie das genau ist, weil auch diese Ukrainerinnen, klar, die waren schon ausgebildet, ja, das stimmt schon, dass sie zumindest studiert haben. Und das ist so das Perfide, dass Deutschland so als reiches Land, aber man ist so knausrig, so geizig, dass man sagt, nee, es kann nicht der Afrikaner oder die, was weiß ich, jedenfalls ein Flüchtling von irgendwoher sein, aus Asien oder Afrika, die Flüchtlingsfrau von dort, die wir erst ausbilden müssten, 3 Jahre oder 5 auf die Uni schicken, damit sie dann Softwareentwicklerin wird oder eine Ausbildung oder, nee, sondern es müssen schon die Ausgebildeten, die für die der ukrainische Staat da gezahlt hat, in der Ausbildung, die wollen wir natürlich abgreifen, aber mit dem Algerier meine ich da, er ist in dem Sinne natürlich noch nicht, hat noch keine Hochschulausbildung, wenn ich das verstanden habe, sondern ja, braucht man ja auch nicht, das ist ja auch überflüssig, sondern er ist schon so intelligent und aufgeweckt, aber natürlich auch ein bisschen sprunghaft, wie ihm dann sein Vater vorwarf, der sagte, er sollte mal an einem Ort bleiben und da arbeiten und so stetig vorankommen, aber er denkt jetzt eben schon wieder daran, sollte er zurückgehen nach Dubai, dort wieder im Tourismus arbeiten oder weiterziehen nach Kanada, dort ist die Einwanderung natürlich irgendwie leichter. Und ja, das nervt ihn ja einfach, ich meine, es ist ja auch einfach faktisch, numerisch dann irgendwie, ja, blöd, wenn man hier so ein Ausbildungsgehalt hat, für 3 Jahre festgeschrieben auf 900 Euro. Also, wie dumm ist das auch, diese ganz, das, ah, das schreibt Flassbeck auch, vielleicht sollten wir bei ihm doch mal nachlesen, dass die Rede ist von Arbeitskräftemangel, aber es ist einfach eine Lüge, beziehungsweise, ja, es ist natürlich Propaganda im Sinne der Bourgeois, der Kapitalisten, dass die einfach möglichst billige Arbeit haben wollen, aber ja, wenn es mangelt, dann muss man halt mehr zahlen, das ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage, aber nicht mal daran wollen sich diese Kapitalisten noch halten, sondern die haben so eine Rundum-Sorglos-Mentalität, dass der Staat sie schon versorgt, ne? Dass sie sich da in der sozialen Hängematte, die der kapitalistische Staat für sie aufspannt, ausruhen können und sagen können, nee, wir wollen doch nicht mal auf dem Markt irgendwie einen fairen Preis, der Angebot und Nachfrage widerspiegelt, für Arbeit zahlen, sondern es hat einen stetigen Zufluss an neuen billigen Arbeitskräften zu geben und der Staat hat das einfach zu garantieren. Also diese Versorgungs- oder Bedienungsmentalität, die ist jetzt einfach so normal und deshalb diese Rede, ja, überall fehlen Arbeitskräfte, ne? In Restaurants und Bäckereien und so, aber dann kommen die Leute hier in Algerien und müssen für 900 Euro arbeiten und hier 500 Euro schon allein Miete zahlen in der WG. Das heißt, es bleiben ungefähr 400 oder ja noch weniger. Also es ist ja, sagte er, nee, die 900 sind brutto, ne? Da wird noch was abgezogen. Da bleiben dann so 700 übrig und 500 gehen für die Miete drauf. Ja, nice. Und das ist dieser Arbeitskräftemangel in Deutschland. Und ja, da kommen noch mehr Ausländer in diese Bäckerei, sagte mir die eine Frau dann auch. Kommen jetzt demnächst noch eine Tunesierin, wird da eingearbeitet. Also ja, es haut alles nicht mehr hin. Ohne diese Ausländer, die hier emigrieren und so. Und ja, da, in dem Sinne, Stefans Ansatz, meine ich, in seinem Buch »Die Alpenrepublik«, ist mir halt ein bisschen suspekt. Ich meine, ich würde es ja auch gerne verstehen und sollte dieses Buch auch lesen, aber die ganze Denkweise ein bisschen suspekt, weil es läuft ja schon so in die Richtung oder jedenfalls, ja, es ist eine Frage der politischen Übersetzung. Wie kriegt man das jetzt gebacken, das, was die Kapitalisten wollen, den rassistischen Volksmassen dann irgendwie schmackhaft zu machen oder zumindest verträglich zu machen? Und da scheint sich Stefan anzubieten mit seinen Theorien und das finde ich halt ein bisschen unappetitlich, dann da reinzugehen in so einen Diskurs und zu meinen, ja, wir schauen jetzt auf den Eigennutz, es nützt uns auch selbst als Deutsche, wir brauchen all diese Arbeitskraft. Aber das ist jetzt sehr polemisch hier, da will ich will nur dieses leichte Ressentiment, das, aber ich meine, er hat mich ja auch befruchtet, lieber Stefan, durch diese Gedanken jedenfalls, was ich auch referierte, natürlich immer bruchstückhaft, was will, aber die Philosophie hinter meinem Werk Budget basiert ja genau darauf, die Frage des Alterns und wie ist dann der soziale Status oder wie geht eine Gesellschaft damit um mit dem Alter, wie ist das kodiert oder symbolisiert und da lehne ich mich ja absolut an deine Gedanken, also vielen Dank dafür, nur eben ja, es ist sicher ein sehr gutes Buch, ich sag nur das ich jetzt eben leider gerade verräumt habe oder verlebt habe und überhaupt auch denke, ich sollte mich mehr aufs Schreiben konzentrieren. Solange man in so einer produktiven Phase ist, sollte man nicht zu sehr an Fremdmaterial rühren. Ne? Da muss man wirklich diesen Inzest auch betreiben. Ja, also ab und zu sich mal anregen lassen und so, aber ich kann jetzt wirklich nicht, wirklich nicht fokussieren auf anderes Material. Ja, vielleicht war es auch ein Fehler gestern, ich weiß nicht. Aber nochmal, kommen wir nochmal zurück zu diesem netten Mitbewohner. Weil genau, ich einfach gestern dieses Gefühl hatte, ich plauderte dann kurz mit ihm eine halbe Stunde. Und ja, seine Situation hier schwierig, kann er nicht, fragte mich, wie kann er da eine andere Ausbildung irgendwie finden im Tourismusbereich oder er muss ja irgendwas arbeiten, aber muss halt erst eine Ausbildung machen und man kann nicht einfach so hier arbeiten in Deutschland und aber er würde doch lieber jetzt wieder im Tourismus. Und ja, dann dachte ich, da müsste ich ein bisschen helfen oder ja, kann er mal nachschauen, aber er ist da wohl selber schon dabei oder wollte sich bewerben oder wollte auch fragen, ob er wieder zurück kann nach Dubai. Und ja, das ist eine schwierige Situation. Für ihn liebe Grüße hier. Er ist natürlich gern gesehen und willkommen, auch wenn jetzt hier die WG etwas voll ist, ja, ja, etwas schon überfüllt mit 8 Leuten. Und ja, dass einfach nichts los ist hier in Deutschland oder hier in so einem kleinen Ort, sagt er. Ja, man sieht keine Leute auf der Straße. Wie soll man hier Freunde machen? Also es ist nichts, niemand da. Und ich sage ihm, ja, die Leute kommen halt her zum Schlafen und arbeiten tagsüber woanders. Aber in größeren Stadt, in Stuttgart, sieht es doch auch anders aus. Da sind belebte Plätze und so. Ja, sagt er, gut, heute wollte jetzt mal jemand besuchen, dort irgendwo in Stuttgart. Also ja, ich hoffe, er kann sich da einleben, aber. Ja, finde einfach diesen Gedanken der globalen Migrationsbewegung im Sinne des Kapitals, da wo Arbeitskraft gebraucht wird in den imperialistischen Ländern, wie das organisiert ist, das ist wie Human Trafficking, Menschenhandel, schrieb ich dann auf in meinem Imperialismuswerk, dass mir das ein guter Begriff scheint und dass sich dann solche parasitäre Firmen wie Aramco oder Ayurveda da ansiedeln und die sind ja in dem Sinne nicht irgendwie moralisch scheel anzugucken, meine ich, sondern siedeln sich halt im System an, in einer deutlich niedrigeren Position als jetzt so ein großes Industriemonopol wie Daimler, das ja ganz an der Spitze steht und am meisten so profitiert von diesem weltweiten System. Aber es sind doch immer wieder diese Zwischenstellen und Scharniere, was solche Firmen dann leisten. Und das finde ich irgendwie interessant, dieser Durchsatz. Diese Schwungmasse, Durchsatz an Menschen, der einfach ständig in Bewegung ist und es muss irgendwie, er muss irgendwie alles in Bewegung halten. Und und mir ging es ja genauso in dem Alter, in der Jugend, dass man nicht weiß, was soll man machen, was soll man studieren und so. Im Grunde jetzt immer noch so, oder ja, aber ich denke halt, warum soll ich überhaupt was ändern, wenn ich doch mal eine Arbeit habe, da reicht mir doch so. Genau, also liebe Grüße, ich wollte einfach das nur ausdrücken in dem Sinne, wie es bei Saat hieß, die Erziehung der jungen Geschlechter, jedenfalls der jungen Generation, ist ja diese große Aufgabe, die ich mir hier auch stelle im Podcast. Und ja. Weiß gar nicht, was kann ich jetzt machen oder spielen oder. Naja, ich habe diesen einen Text heute aufgeschrieben. Aber weiß jetzt nicht, ob es der richtige ist. Er ist schon wieder. Sehr persönlich. Ich will nur kurz gucken, ob ich ein Lied spielen kann. Denn mir scheint so, ja, nach 20 Minuten meistens habe ich mich schon ein bisschen leer gequatscht. Aber heute bin ich einfach geladen, weil ich will das nicht akzeptieren, irgendwie bei der Arbeit, diese Unterjochung, dass man sich so fühlt. Und ja, mag sein, gestern, dass ich auch nicht so gesund lebe, jetzt meine Erkältung, meine Grippe oder Krankheit hier irgendwie verschleppt habe, ne? Durch exzessives Podcasten und überhaupt, dass ich mir keine Pause gönne. Ah, Yes, dieses Lied ist so geil. Das hatte ich schon lang erwähnt und will euch ja nicht ewig lang teasen, ne? Nicht so lang teasen. Mit dem Faustschlag auch, den erwähnte ich schon in Folge 150. Wow. Also Promiscuous von Nelly Furtado und Timbaland. Und das ist einfach schön, dieser gegenseitige Austausch. Sich so zu locken, meine ich. Und so wie ich es aber verstehe oder im Austausch mit meiner Ex-Freundin leider auch irgendwie diese Sache, dass die Frau bürgerlicher ist und ja, da eben ganz genau bemessen und eher abwarten muss, bevor sie sich hingibt, um eben nicht ihre Respektabilität, ihre soziale Position zu gefährden, während für Männer es eher ein nutzbares Privileg ist, promiskuitiv zu sein und auch darüber zu sprechen. Und also, ja, solange die Frauen eben dann sagen, naja, also, hey, das gefällt dieser Typ, der macht so Komplimente, und aber das ist übertrieben, sagte sie, hey, schau mal, was der mir da geschrieben hat. Das ist eben dann zu viel des Guten, und darauf, das ist dann nichts mehr wert, wenn ihr Männer das sowieso jeder Frau so gibt. Aber da sage ich eben, ja, ja, aber wenn es halt so rum ist, ich meine, was soll ein Mann dann machen? Man soll irgendwas machen aus eurer Sicht. Oder jedenfalls macht ihr ja selber nichts und bugsiert uns damit schon in diese Position, dass das implizit wohl die Normalität sei. Und so lang wird es dann halt wohl so sein, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich hier sage. Also ja, solange wird es noch ein bisschen unausgeglichen sein, und ich habe eigentlich keine Lust darauf. Das ist leider nicht so lustvoll, dann auch merke ich diese Konversation mit meiner Freundin, meine ich, weil irgendwie, ja, ist diese unausgeglichene Position da, und irgendwie ist es für die Frau was Schmutziges, was mit dem Sex zu tun hat, und das hat mehr mit dieser Gesellschaft zu tun, mit dieser Frage, wann man Kinder kriegt. Ich weiß nicht, mit was alles zu tun hat, aber jedenfalls, dass sie hier bürgerlicher und jedenfalls sauberer bleiben will als der Mann und sich nicht solchen Irrationalen und so. Aber es ist alles, was einen aufs Spiel setzt, und das tut die Liebe, ja, ist irgendwie irrational. Und ja, also ich kann es gar nicht fassen. Wir Männer sind in der Liebesposition heute, und hey. Es ist aber irgendwie unmöglich, habe ich das Gefühl, das richtig zu tun. Aber hören wir doch einfach dieses Lied an. Ich meine, was rede ich hier lang? Hey, wenn man so, wenn man sich gegenseitig so teasen und verführen kann, dann fände ich es auch irgendwie balanciert, ausgeglichen, lustvoll, und merkwürdig, nicht kundtun, sondern lassen wir das Lied für sich selbst sprechen.
I throwing you off?
Nope.
Didn't think so.
How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke.
You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the light.
You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night.
You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it?
All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent.
You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute.
Promiscuous girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want.
Promiscuous boy, you already know that I'm all yours. What you waiting for?
Promiscuous girl, you teasing me. You know what I want, and I got what you need.
Promiscuous boy, let's get to the point, 'cause we all are gold. You ready? Roses are red, some diamonds are blue. Chivalry is dead, but you're still kinda cute.
Hey, I can't keep my mind off you. Will you
you wet? Do you mind if I come through?
I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you can handle it?
They call me Thomas, last name Crown. Recognize gang, I'ma lay mine down.
I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health.
I want you on my team,
so does everybody else.
Baby, we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it on. If you were the girl, I know a place we can go.
What kind of girl do you take me for?
Miscuous girl, whatever you are.
It's alright, I got something that you gon' like.
Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash.
Miscuous girl, whatever you are.
This was this great song, Promiscuous, and it got me all, well, energized and shook up my internal forces again. I was dancing a little bit, but not as much as yesterday with this other song, It's Raining Men. Dear people, I talk now in English to be understandable for all of you. Or at least for the greatest fraction of the world, so that we can enjoy together and read a little introduction into the art of eroticism or Unzucht, fornication, or I don't know how it's called, this sexual allurement, Verlockung. And yeah, dear people, it's like this. I know I promised to read lots of texts from my own also. This one's Oriana poem. But I can't do it right now because I feel a little shaken. I have to hide my real thoughts from you, dear listeners. I feel, wow, I'm also in a little personal crisis or, yeah. My health is not at its best, and I really feel the need for, well, dive into this, right? I mean, what we already explored last time with the Marquis de Sade in German at the end, but now it has to be in English, of course, so that you all can understand. And we're not going to read the exact same scene as earlier, but let's simply start. Yeah, where we start, not at the beginning, but at the beginning of this chapter, the third dialogue, and we have mainly only these three persons that take part in this book novel, The Philosophy in the Bedroom, in the boudoir bedroom. And it's about sexual education, but also philosophical education. Always there are intermingled some very deep reflections on God and who created the universe and the laws of moral ethics and what to do, how to behave in this world. Always very large segments are mingled in that treat about this topic. But then we also said, of course, likes to cut to the chase and come to this really material context and describing these situations of bodily intermingling. And yeah, let's dive into this. I mean, this got to be enough as a teaser, as a foreplay. prelude, foreplay. Yeah. So we are here in the third dialogue, the third in a delightful boudoir. A bedroom, I guess. A boudoir is not exactly a bedroom, it's like a small but elegantly equipped room in which the dame of the house could retreat. But later boudoir came to mean the clothing room, room for clothing. So let's dive into this. This one girl, of course, Eugenie, she's around 15 and she's getting all this education now from two older persons, the one being Dalmasse, the male guy, and the other Madame de Saint-Ange. And she and he have already been lovers, and they are into this ideology of libertinage, which means, well, just be liberal in the sense of developing your voluptuosity. Letting it all outflow, I mean, putting no obstacle in the way of this voluptuous volust, and yeah, this would you feel. And this lust, voluptuousness, sensuality, and not put a border to it, but to enjoy it and to really drink this until the last drop. And therefore these two, well, they somehow are friends and lovers and are also probably in a great polyamorous way. So this shows that it doesn't have to be monopolistic, and to really make these discoveries you have to have experience with different kinds of people. And this I expressed also in my poem that was really mine, which I read last time in the Spanish part. And yeah, there expresses the sex is something you have to try with different critics. This means critics, not the persons that your sex partner is criticizing you, but I mean simply that it's a different experience, different critique. You learn something different with someone else. But let's dive into this text now. Eugenie, greatly surprised to find in this room a man whom she had not expected. Great God, dearest friend, we are betrayed. Madame de Saint-Ange, equally surprised. Strange, monsieur, to find you here. Were you not expected at 4? Dalmasse, one always hastens the advent of that happiness which comes of seeing you, madame. I encountered monsieur, your brother. He anticipated the usefulness of my presence at the lessons you are to give, mademoiselle, and knew this to be the lyceum where they would be given. Lyceum, the classroom. Unperceived, he introduced me into this chamber, far from imagining you might disapprove. And as for himself, aware his demonstrations will only be necessary after the dissertation on theory, he will not make his appearance until later. Madame de Saint-Ange, indeed, Dalmasse, this is an unforeseen turn. Eugenie. By which I am not deceived, my good friend, it is all your work. At least you should have consulted me, instead of exposing me to this shame. It will certainly prejudice all our projects. Madame de Saint-Anne. Eugenie, I protest. My brother is responsible for this, not I, but there is no cause for alarm. I know Dolmancy for a most agreeable man, and he possesses just that degree of philosophic understanding we require for your enlightenment. He can be of nothing but the greatest service to our schemes. As for his discretion, I am as willing to answer for it as for my own. Therefore, dear heart, familiarize yourself with this man who in all the world is the best endowed to form you and to guide you into a career of the happiness and the pleasures we wish to taste together. Eugenie, blushing. Oh, I still find all this most upsetting. Dolmancy. Come on, my lovely Eugenie. Eugenie. Put yourself at ease. Modesty is an antiquated virtue, which you, so rich in charms, ought to know wonderfully well how to do without. But decency? Ha! A Gothicism not very much defended these days. It is so hostile to nature. Dolmancy seizes Eugenie, folds her in his arms, and kisses her. Eugenie, struggling in his embrace, that's quite enough, monsieur. Indeed, you show me very little consideration. Madame de Saint-Anne, Eugenie, listen to me. Let's both of us cease behaving like prudes with this charming gentleman. I'm not better acquainted with him than you are, yet watch how I give myself to him. She kisses him indecently on the mouth. Imitate me. Eugenie, oh, most willingly. Where might I find better examples? She puts herself in Dolmancy's arms. He kisses her ardently, tongue in mouth. Dolmancy, I'm amiable, delicious creature. Madame de Saint-Anne, kissing her in the same way. Didst think, little chit, I'd not have my turn as well? At this point, Dolmancy, holding first one in his arms, then the other, tongues both, each for a quarter of an hour, and they both tongue you, one another and him. So to tongue you, it's like to kiss. Zungen. Dolmancy, ah, such preliminaries make me drunk with desire. Mesdames, upon my word, it is extraordinarily warm here. More lightly attired, we might converse with infinitely greater comfort. Madame de Saint-Anne, you are right, sir. We'll don these gauze negligees of our charms. They'll conceal only those that must be hidden from desire. Eugenie, indeed, dear one, you lead me to do things. Madame de Saint-Anne, helping her undress. Completely ridiculous, isn't it, Eugenie? Most improper at the very least, I'd say. My, how you kiss me. Madame de Saint-Anne, pretty bosom, a rose only now reaching full bloom. Dolmancy, considering without touching Eugenie's breasts, and which promises yet other allurements, infinitely to be preferred. Madame de Saint-Anne, infinitely to be preferred? Dolmancy, oh yes, upon my honor. Saying which, Dolmancy appears eager to turn Eugenie about in order to inspect her from the rear. Eugenie, no, I beg of you. Madame de Saint-Anne, no, Dolmancy, I don't want you to see an object whose sway over you is so great that the image of it once fixed in your head, you are unable thereafter to reason coolly. We need your lessons. First, give them to us, and afterwards the myrtle you covet will be your reward. Dolmos say, very well, but in order to demonstrate, in order to give this beautiful child the first lessons of libertinage, we will require willing cooperation from you, madame, in the exercise that must follow. So, one comment here only that you, Dolmossé, this man is also homosexual, so bisexual probably in a way, but that somehow, I think it was laid out early in the book, that he prefers men, or yeah, he likes also to sleep with women, but simply feels more driven towards this homosexuality, and therefore also I think he what the myrtle you covet, this thing he covets, he desires, is her back, her rear, well, her butt, rear, her butt, I think, because yeah, for him this is somehow the most erotic part, and also likes to have sex this way, in this anal way. But this is not of importance, I think, at that point in the text. We're only beginning here. Just that, yeah, he can't contain himself, can't be cool when he thinks about this. Madame de Saint-Anne, so be it. All right then, look you here, I'm entirely naked. Make your dissertations upon me as much as you please. Dolmossé, oh lovely body, 'tis Venus herself, embellished by the graces. Eugénie, oh my dear friend, what charms, delights, let me drink them in with my eyes, let me cover them with my kisses. She does so. Dolmossé, what excellent predispositions, a trifle less passion, lovely Eugénie, for the moment you are only being asked to show a little attention. Eugénie, let's continue, I'm listening. But how beautiful she is, so plump, so fresh. Ah, how charming my dear friend is. Is she not, monsieur? Dolmossé, beautiful assuredly. She is wondrous to see, but I'm persuaded you yield to her in nothing. Well, now, my pretty little student, either you pay attention to me or beware lest, if you are not docile, I exercise you the rights amply conferred upon by my title as your mentor. So docile means, docile is like also shy and gefügig, docile, that you follow the instructions. Madame de Saint-Anne, oh yes, yes indeed, Dolmossé, I put her into your safekeeping. She must have a severe scolding if she misbehaves. Dolmossé, it is very possible I might not be able to confine myself to remonstrances. Eugénie, great heaven, you terrify me. What then would you do to me, monsieur? Dolmossé, stammering and kissing Eugénie on the mouth. Punishments, corrections. I might very well hold this pretty little ass accountable for mistakes made by the head. He strikes the former through the gauze dressing gown in which Eugénie is presently arrayed. Through the gauze? Gauze is a kleid, is a dress, and so Eugénie at that point is not naked already, like the other woman, Madame de Saint-Anne. Madame de Saint-Anne? Yes, I approve of the project, but not of the gesture. Let's begin our lesson, else the little time granted us to enjoy Eugénie will be spent in preliminaries, and the instruction shall remain incomplete. Dolmossé, who, as he discusses them, one by one touches the parts of Madame de Saint-Anne's body. I begin. I will say nothing of these fleshy globes. You know as well as I, Eugénie, that they are indifferently known as bosoms, breasts, tits. Pleasure may put them to profitable use. While amusing himself, a lover has them continually before his eyes. He caresses them, handles them. Indeed, some lovers form of them the very seat of their pleasure and niche their member between these twin mounts of Venus, which the woman then squeezes together, compressing this member. After a little management, certain men succeed in spreading thereupon the delicious balm of life, whose outpouring causes the whole happiness of libertines. But this member, of which we shall be obliged to speak incessantly, should we not be well advised, madame, to give our student a lecture upon it? Wow, this is arousing. So I just like to comment on this word member, because I like this parallelism between German and English. It's called the Glied, so it's some rather, I don't know, formal denomination for the male penis, that the member. And I like this because it's because it has, at least in my thinking, acquires a socialist turn, that of course we are all members of society, and yeah, so we all somehow fit in and have our place as all individuals, but only this can be organized by society, this greater structure that holds them all together, like in a body. Of course, all the organs are integrated, and somehow the totality of them forms then this person. But going on, Madame de Sontag, verily, I do think so. Don Moncey, very well, madame, I am going to recline upon this couch. Place yourself near me. Then you will lay hands upon the subject, and you will yourself explain its properties to our young student. Dalmoncet lies down, and Madame de Sontag demonstrates. Madame de Sontag, this scepter of Venus you have before your eyes, Eugenie, is the primary agent of love's pleasure. It is called the member. There is not a single part of the human body into which it cannot introduce itself. Always obedient to the passions of the person who wields it, sometimes it nests there. She touches Eugenie's cunt. This is the ordinary route, the one in widest use, but not the most agreeable. In pursuit of a more mysterious sanctuary, it is often here. She spreads wide Eugenie's buttocks and indicates the anus. That the libertine seeks enjoyment. We will return to this most delicious pleasure of them all. There are as well the mouth, the breasts, the armpits, which provide him with further altars upon which to burn his incense. Incense, Weihrauch. And finally, whatever be the place among all these he most prefers, after a few instants of agitation, the member may be seen to vent a white and viscous liquor, whose flowing forth plunges the man into a delirium intense enough to procure for him the sweetest pleasures he can hope to have in life. Eugenie. How much I should like to see this liquor flow. Madame de Sontag. I need but vibrate my hand. You see how the thing becomes irritated the more I chafe and pull on it. These movements are known as pollution. And in the language of libertinage, this action is called frigging. Eugenie. Oh, please, dear friend, allow me to frig this splendid member. Dalmoncet. Look out. I'll not be able. Don't interfere with her, madame. This ingenuousness has got me horribly erected. Madame de Sontag. No good will come of this excitement. Be reasonable, Dalmoncet. Once that semen flows, the activity of your animal spirits will be diminished, and the warmth of your dissertations will be lessened correspondingly. Eugenie, fondling Dalmoncet's testicles. Ah, my dear friend, how sorry I am you resist my desires. And these balls, what might be their purpose? What are they called? Madame de Sontag. The technical term is genitals, male genitals, testicles, belongs to art. Well, the technical term is genitals, male genitals. Testicles belongs to art. The balls are the reservoir containing the abundant semen I have just mentioned and which, expelled into the woman's matrix or womb, produces the human species. Matrix, Gebärmutter. But we will not stress these details, Eugenie, for they relate more to medicine than to libertinage. A pretty girl ought simply to concern herself with fucking and never with engendering. No need to touch at greater length on what pertains to the dull business of population. From now on we shall address ourselves principally, nay, uniquely to those libertine lecheries whose spirit is in no wise reproductive. So it's not about having kids, it's about fucking. But what is this engendering? Looking this up. Erzeugen, this is... Of course, engendrar in Espanol, engender, is to create a new human being. To create or to zeugen, yeah. Eugenie, but dear friend, when this enormous member I can scarcely grip in my hand, when this member penetrates, as you assure me it can, into a hole as little as the one in your behind, that must cause the woman a great deal of pain. Madame de Saint-Anne, whether this introduction be wrought before or behind, if she is not yet accustomed to it, a woman always suffers. It has pleased nature so to make us that we attain happiness only by way of pain. But once vanquished and had this way, nothing can equal the joy one tastes upon the entrance of this member into our ass. It is a pleasure incontestably superior to any sensation procured by this same introduction in front. And besides, how many dangers does not a woman thus avoid? Fewer risks to her health, and none at all of pregnancy. For the present, I'll say no more about this delight. Your master and mine, Eugenie, will soon award it a full analysis, and by uniting practice with theory will, I trust, convince you, my precious one, that amongst all the bedroom's pleasures, that is the only one for which you should have a preference. Dolmossey, I beg you to speed your demonstrations, madame, for I can no longer restrain myself. I'll discharge despite my efforts, and this redoubtable member, reduced to nothing, will be unable to aid your lessons. Eugenie, what? It would be reduced to nothing, dear heart, if it were to lose this semen you speak of? Oh, do allow me to help him lose it, so that I may see what happens to it, and besides, I should take such pleasures in seeing it flow. Madame de Saint-Anne, no, Dolmossey, up with you. Remember that this is the payment of your labors, and that I'll not turn her over to you until you've merited her. Dolmossey, so be it, but the better to convince Eugenie of all we are going to relate concerning pleasure, would it be in any way prejudicial to Eugenie's instruction in it? Instruction if, for instance, you were to freak her in front of me? So to freak is like reiten. Freak. Yeah, it's like masturbating, of course. A vulgar term for masturbating. Madame de Saint-Anne, why, doubtless not, and I shall do so all the more happily, since I am certain this lubricious episode will only enrich our lessons. Onto the couch, my sweet. Eugenie, oh dear God, the delicious niche, but why all these mirrors? Madame de Saint-Anne, By repeating our attitudes and postures in a thousand different ways, they infinitely multiply those same pleasures for the person seated here upon this ottoman. Thus everything is visible, no part of the body can remain hidden. Everything must be seen. These images are so many groups disposed around those enchained by love, so many delicious tableaux wherewith lewdness waxes drunk and which soon drive it to its climax. Eugénie, what a marvelous invention! Madame de Sontag, Dalmasse, undress the victim yourself. Dalmasse, that will not be difficult, since it is merely a question of removing this gauze in order to discern naked the most appealing features. He strips her, and his first glances are instantly directed upon her behind. And so I am about to see this divine, this priceless ass of which I have such ardent expectations. Ah, by God, what fullness of flesh and what coolness, what stunning elegance. Never have I seen one lovelier. Madame de Sontag, rascal, how clearly your initial homages betray your tastes and pleasures. But can there be anything in the world to equal this? Where might love find a more divine altar? Eugénie, sublime Eugénie, let me overwhelm this ass of yours with the softest caresses. He fingers and kisses it, transported. Madame de Sontag, stop, libertine, you forgot? Eugénie belongs to me only. She's to be your reward for the lessons she awaits from you, but you'll not have your recompense before she has given those lessons. Enough of this ardor, or you'll anger me. Dalmasse, scoundrel, it's your jealousy. Very well, pass me yours and I'll pay it a similar homage. He raises Madame de Sontag's negligee and caresses her behind. Ah, 'tis lovely, my angel, 'tis delicious too. Let me compare them both. I'd see them one next to the other. Ganymede beside Venus. Ganymede beside Venus. He lavishes kisses upon each. In order to have the bewitching spectacle of so much beauty constantly before my eyes, madame, could you not, by interlacing yourselves, uninterruptedly offer my gaze these charming asses I worship? Yo, dear people, I'm getting a little tired and feeling that, yeah, it's a good point to make a break here, call it a day for today. There were many words I didn't even know, but it's all right. I mean, because the extravagance of these words reflects this situation they are in, that this is extravagant, that this is unknown, at least for Eugénie, never before she has seen or even heard speaking of these things. And yeah, so this puts us as the readers somehow in the same place with all these complicated words, or at least this seemed to me, so many delicious tableaux wherewith lewdness waxes drunk. What? Lewdness? Let me look this up. Lüsternheit. Ah, so similar to voluptuousness. Lust. Lüsternheit. Anzüglichkeit. Lewdness. Lewdness. Schmutzigkeit. So see that. And, well, I can't understand all the words here, and I'm really tired and gotta tell you all, well, this text promises us yet greater pleasures, and it has yet more to give, of course. He didn't even spray his white liquor at this point. So we have a lot more to discover, to unveil, unravel. yeah, there's a lot more. And yeah, so beautiful word here at the ending I found was lavish. To lavish is also an adjective where it means something like wasteful, extravagant, but no, this was a verb here. It was talking about lavishing their butts with kisses. To lavish is überschütten. This is a nice word in German. You are pouring over this other person. For example, to lavish money or to lavish presents on children. Kinder mit Geschenken überschütten. So he lavishes these kisses on their butts, and this is a perfect ending for me to feel also, yeah, this polyamory, that for him also these two women are equal. And so, yeah, there's nothing more to say, at least not in English. Liebe Deutschen, noch eine Anstrengung, wenn ihr Republikaner sein wollt. So ist nämlich die Überschrift von dem nächsten Kapitel dann bei Saat. Franzosen, noch eine Anstrengung, wenn ihr Republikaner sein wollt. Und Republikaner ist ja ein schöner Begriff, heißt einfach, dass man diese neue Form der Herrschaft, die den Adel abgesetzt hat und eben delegitimiert, seine Position unterminiert hat, den Adel abgeschafft also, und das ist dann die Republik, die daraus hervorgeht, die auf dieses demokratische Zusammenleben zielt und dann später eben durch die Marx'sche Theorie klar wird, inwieweit das aber noch weiterentwickelt werden muss zur sozialistischen Republik. Und so verteidigte also Stalin auch einfach die Republik, schrieb Marlon Grunder wunderschön. Das ist nicht mehr ansehnlich, das ist wie beim Napoleon, aber genauso Napoleon verteidigte eben auch die Republik, die Errungenschaften der Französischen Revolution, und rettete sie hinüber ins Machbare, Realisierbare, auch wenn es dann widersprüchlich ist, sich selbst als Kaiser zu setzen, ne, das, oder ja, sich zu krönen, Napoleon. Aber allein schon das, ne, dass er Napoleon ja niemand anderen sich krönen ließ, wie früher dann die Päpste oder wahrscheinlich die Kaiser krönten, sondern er sagt, ich habe doch diese Kraft aus mir selbst, und das ist doch das Revolutionäre. Dann ist doch auch egal, ob er sich jetzt noch Kaiser nennt, und ja, aber einfach, dass er das klar macht. Das kann doch jeder, ihr alle könntet auch so aufsteigen aus dem Volk wie ich. Klar, jetzt bin ich in der Position, ja, der erste Bedienstete des Staates und so. Ja, und Napoleon auf jeden Fall auch eine spannende Persönlichkeit, und es hinterlässt einen Eindruck. Es ist wirklich eine Aufwirbelung der Gesellschaft, sieht man hier auch an dieser Schrift, ja, dass das zu tun hat mit diesen politischen Umwälzungen. Und das Saat hier den Franzosen sagen will, ja, ihr denkt vielleicht, ihr werdet republikanisch, aber wenn ihr wirklich aufmüpfig gegen die Obrigkeit, gegen die tradierten Lebensweisen sein wollt, dann müsst ihr noch weitergehen, als nur den Adel zu stürzen, sondern da müssen wir auch in diese erotischen Gefilde abtauchen und mal schauen, was es da alles zu lernen gibt. Ja, es ist ja erstmal ein Lehrkurs, habe ich das Gefühl, und ist ja auch nötig, weil es einfach heute, gerade heute auch wieder eher versteckt ist im öffentlichen Diskurs und auch Jugendliche gar nicht so darüber aufgeklärt werden. Zumindest bei uns im Biologieunterricht hatte ich den Eindruck, irgendwie in der siebten Klasse, das ist auch ein bisschen zu früh. Damals kann man damit noch nicht so viel anfangen. Es ist eine unglaublich spannende Zeit. So in der siebten Klasse ist man vielleicht 13, aber man muss schon ein bisschen älter, also 14, 15, das ist dann diese Zeit, wo man auch wirklich versteht, was für exorbitante Freuden da einblühen können. Und ja, komisch fand ich es irgendwie, da gab es dann gar keinen irgendwie so Sexualunterricht mehr oder so. Aber okay, natürlich in Argentinien dann wieder in der Biologieklasse, da war es aber dann mehr auf wissenschaftliche Weise, einfach die Reproduktion, die Zellen und so weiter und so fort. Ja, aber jetzt, ich will einfach diesen Faustschlag jetzt noch loswerden. Ich meine, ja, wenn ich es angekündigt habe, ja, ich will, den schrieb ich ihm damals, und ja, will nicht mehr dazu sagen, schrieb ich nach der Veröffentlichung von Folge 1 TSY, dass ihm das Wichtige, die Veröffentlichung zählt, nicht die Aufnahme. Da konnte ich mir ja noch sagen, ich kann es noch geheim halten und so. Es ist nicht das Gleiche, wenn es wirklich rausgeschleudert wurde, wenn einmal, ne, das versprüht wurde, und dann fühlt man sich ganz anders, und jedenfalls davor ist alles noch in der Schwebe. Es könnte. Oder, ja. Aber jetzt genug davon. Es ist ein ganz abstrakter, allgemeiner Text und ich will gar nicht auf mein Privatleben so sehr eingehen, weil das fühlt man auch gerade, wenn man krank ist, alles drückt und tut weh und boah. Boah. Also, ja, ich möchte euch wehtun, ihr dummen Hörer, denn auch ihr tut mir ja Gewalt an durch eure Missinterpretationen. Ich nehme genau wahr, wie ihr meine Worte versteht und dass ihr glaubt, es läge ein Widerspruch in dem I can't find a Peruvian girl like this in the whole world und dem Schwärmen für meine ukrainische Kollegin. Ihr wollt mir vormachen, ich handelte rücksichtslos, demütigend oder egoistisch. Daher möchte ich gern ausholen zum Faustschlag gegen eure strunzdumme Rezeption meiner liebevoll geschaffenen Werke. Ja, dieses Zitat, can't find a Peruvian girl like this, that she's so single to me, das sagte ich in den TSY 1. Genau. Das hier nur zur Einordnung. Und ja, dass mir da ein gewisser Widerspruch natürlich drin zu liegen, das ist der Grundwiderspruch, dass man denkt, ja, darf es denn sein, diese Person ist so wertvoll für mich, aber es scheint einfach jetzt, dass eine andere irgendwie anziehender ist oder ein kurioser, neugieriger macht, was da zu entdecken gibt, ne? Das ist noch nicht alles begriffen, was da alles unter den Kleidern liegt und so. Oder in dieser Persönlichkeit, was man dafür Stunden verbringen könnte. Euer Verständnis der Liebe ist vollkommen falsch. Ihr schließt euch ein in der Monoamorie und wollt eure heile Welt in der sexuell exklusiven Beziehung bewahren. Nun gut, wie es einem beliebt, könnte man sagen. So doch soll doch jede machen, wie sie will. Aber das ist liberal und damit grundfalsch. Diese Freiheit führt zur vollkommenen Willenslähmung, zur Unfähigkeit, überhaupt noch etwas Eigenes von den reaktionären Gesellschaftskonstrukten Unterschiedenes zu wollen. Also ergibt man sich dem jahrtausendelang eingeübten Betrug, der Monogamie heißt. Es ist ein Betrug an der Spezies, an der Ethik, an dem, was gutes Leben sein könnte. Und ihr alle, die ihr die Monoamorie lebt oder nur passiv akzeptiert, seid in meinen Augen verachtenswerte Schweine, die mit ihrem eigenen körperlichen Schmutz nicht zurechtkommen und daher die ganze Menschheit zu sich hinab in den Dreck und das Elend der vorgegaukelten psychischen Ausschließlichkeit der Liebesgefühle ziehen wollt. Ja, sorry, liebe Leute, bisschen polemisch, aber ja, einfach dieses vorgegaukelte, mein Punkt, ja, hä, du wirst doch sowieso immer andere Personen anschauen und das wird dieses erotische Begehren aufflammen, wird, also, ja, delegitimiert dann nicht das schon die Ausschließlichkeit und macht dich irgendwie zweifeln daran, oder was auch deine Frau oder dein Liebhaber jetzt dir gegenüber empfindet, also, ja, für mich ist einfach ganz klar, da ist es besser, das auszubuchstabieren und materiell auch wirklich auszuarbeiten, den Sex mit anderen oder, ja, oder auch nur sie zu loben und zu komplimentieren, sie mit Komplimenten zu überschütten. Aber ja, für mich auf jeden Fall logisch irgendwie. Und ja, sorry, es scheint mir so, ne? Ihr kommt nicht damit zurecht. Da ist was Schmutziges im Sex und ihr wollt das irgendwie so ausschließen, einkapseln, den Schmutz, den irgendwie beherrschen lernen oder so. Ja, aber weiter im Text. Ihr seid wirklich der dümmste denkbare Abschaum. Die kloakenhafte Zusammenballung des Ungeists und Ressentiments gegen das ganze, von allen Seiten betrachtete, erkannte und wertgeschätzte Leben. Ihr seid im Grunde Lebensfeinde, Asketiker, Nihilisten. Ich verlange nicht mehr und nicht weniger von euch, als dass ihr eure dreckigen Wichsgriffel von meinem Arm loslasst und mich ziehen lasst, damit ich unbelastet von euren schwitzigen Ausdünstungen der Lüge und der bewussten Versagung der eigenen Lustmöglichkeiten bleibe. Aber das ist wohl zu viel verlangt. Ihr seid wie Kletten oder Blutegel, die sich von meiner Substanz nähren wollen. Und gut, ich habe viel zu geben. Nehmt ruhig, was ihr verdauen könnt, aber lasst mich in Ruhe. Und nur kurz die Anmerkung, das lehnt sich natürlich wiederum an Lenin an, dessen Zitat hat mich ja so beeindruckt aus. Was tun, habe ich auch schon mal in einer anderen Kurzgeschichte verwendet, irgendwie, die ich publiziert habe in Folge 91 oder so. aber nicht vorgelesen. Aber da jedenfalls ging es darum, ja, Lenin sagte, lasst ihr dummen Sozialliberalen oder jedenfalls Sozialdemokraten, Ökonomisten, ne, die sich auf die Ökonomie, den gewerkschaftlichen Kampf einschießen und darauf beschränken wollen und den politischen Kampf zur Umwälzung, zur Revolution nicht mehr aufnehmen wollen. Also diese Lebensfeinde oder jedenfalls ja, Betrüger am Proletariat, sagt Lenin da, ja, ist ja schön und gut, geht doch euren Weg, aber lasst doch unsere Hände los, also lasst meine Hände los, wenn wir euch sagen, wir wollen nicht mit euch darüber ziehen in die Sumpfgebiete, wohin ihr auf dem Weg seid, ne? Diese Sumpf, wo der dann dazu führt zu solchen Sachen wie im Ersten Weltkrieg, dass Millionen Proletarier aufgerieben, getötet, abgemetzelt werden. Ja, das ist dieser Sumpf, in den ihr da geht, aber lasst uns bitte einfach los. Wir wollen einfach den steilen Berg ansteigen und ja, ich weiß, es ist schwer, man kommt kaum voran, aber es ist doch besser, dann gehen wir hier allein. Und so daran angelehnt ist also auch das hier, aber es ist eben nie ganz möglich, leider, sich da ganz frei zu machen und ja, deshalb brauchst du halt solche polemischen Texte wie bei Lenin und deshalb muss ich auch so schreiben, ja, das tut mir leid, vor allem für den einen Genossen, der sagt, er hat schlechte Erfahrungen gemacht, dann ist, ja, sehr klar, dass da dass der Schmerz da immer dabei ist in der Liebe und ich habe da nicht die Lösung oder bin hier wirklich auch noch, ja, noch selbst eigentlich Schüler und muss mir hier selber mein Lehrmaterial eigentlich vorlegen. Und ja, aber weiter im Text. Das wirklich Schandhafte an eurem kurzsichtigen Festhalten an der christlichen Tradition der einen Liebe des einen Gottes ist, dass diese Abkapselung in der heilen Zweierbeziehung heutzutage das wirkmächtigste Beharrungselement für den Kapitalismus darstellt, ein ungemein träges ideologisches Momentum für den Erhalt der alten, umsturzreifen Gesellschaft, wie in Folge 92 dargelegt. Ja, das ist jetzt eben meine avantgardistische Neuerung hier in der Theorie, dass ich sage, ja, das hat auch was damit zu tun, ein Beharrungselement, das den Kapitalismus wirklich stabilisiert, diese Monogamie und diese, ich glaube, an diese feste Ordnung. Aber okay, ist ja eine Hypothese. Ihr seid also schuldig. Jedes Mal, wenn ihr auf diese Weise Sex habt oder euch auch nur küsst, begeht ihr in meinen Augen eine Sünde vor der Menschheit und ihrem universellen Gewissen. Ihr könnt gern weitermachen. Ich warne euch nur, dass euch das auf lange Sicht nicht gut bekommen wird. Aber natürlich hat jeder das Recht, sich nach eigenem Gutdünken zu ruinieren. Naja, gut, es gibt ja auch monogame Beziehungen, die lange gut gehen, aber ich will hier in meinem Text eigentlich nicht die Schärfe nehmen. Ne? Ich bin immer zu versöhnerisch, wenn ich widerspreche und im Schreiben, deshalb bin ich ganz kompromisslos. Und ja, das ist immer die Dialektik. Ich merke es ja, ich bin zu versöhnlich, konziliativ, konziliant und weiter. Der Weltgeist blickt auf euch und wendet sich wohl mit Schaudern und Ekel ab. Ihr hättet alle Möglichkeiten, ein reiferes, besseres Leben zu führen. Und doch wählt ihr das Verharren im Schlamm und steckt den Kopf in den Sand, um bloß nichts von der überbordenden Schönheit der Welt sehen zu müssen. Vorige Generationen waren verständlicherweise aufgrund der langsamen gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse noch der Monoamorie ausgeliefert. Die als alternativloser Normalzustand erschien. Aber heute noch daran festzuhalten, ist definitiv ein Akt der Bosheit, Infamie und zeugt von einer befleckten, dunkel eingefärbten Seele, von Niedertracht und schändlicher Unfähigkeit oder Unwilligkeit, den eigenen Verstand zu gebrauchen. Und das finde ich sehr schön, dass mit der Seele, ja, ich muss religiöse Begriffe benutzen, weil es hat, also meine Analyse ist halt, dass ihr daran festhaltet an der Monogamie, hat auch mit so einem diffusen Festhalten an der Religion und jedenfalls ein Schaudern davor zu tun, dass diese religiösen Leitsätze, ja, ja, man weiß, es ist gar nicht mehr wissenschaftlich zu begründen, wie bei Kant, ne? Wie er sagt, ja, aber trotzdem ist doch besser, noch eine Moral zu haben und irgendwie muss doch was geben, was das Band der Gesellschaft, was einen zusammenhält und so. Und ja, liebe Leute, das da will ich aber nicht mitgehen, will mich so nicht einschnüren lassen mit diesem Band und sage euch das nur, ja gut, dann, ich weiß nicht, wie ich euch überhaupt aufschütteln kann, aber das sage ich euch halt, dass aus meiner Sicht ist eure Seele irgendwie schwarz und einfach schlecht, ihr habt einfach schlechte, moralisch nicht nur fragwürdige, sondern definitiv schändliche Taten begangen. Wenn ihr nur einmal Sex hattet auf diese Weise, dass ihr denkt, das ist jetzt die eine Person, die ich monoamoristisch lieben werde, monopolistisch, dann ist das genau diese Sünde, die eure Seele befleckt. Das ist so diese Theorie, die ich hier versuche auszuarbeiten. Und ja, ich führe nur einen theoretischen Beweis. Der Vollzug der Liebe ist mir gar nicht so wichtig. Ich wollte nur beweisen, dass es prinzipiell möglich ist, wollte euch damit bloßstellen und hoffentlich beschämen über eure eigene Feigheit, die euch hindert, so weit zu gehen, auch nur die geistige Liebe zu einer Person außerhalb der Zweierbeziehung als gerechtfertigt und wünschenswert zu denken. Ich bin durch und durch Theoretiker. Natürlich strebe auch ich nach der perfekten, alles auflösenden, jegliche Schranken transzendierenden Liebe. Aber was wäre deren hinreichende Bedingung? Ganz klar, es kann nur so sein, das sowieso unverkennbare Eingestehen, das notwendige Akzeptieren und sogar freudig Bejahen, nämlich, dass man selbst und der eigene Liebespartner immer wieder Emotionen verschiedenster Art und in zweideutigen Ausprägungen gegenüber fremden Menschen, die außerhalb dieser Beziehung stehen, empfinden wird. Was dann mit diesen Gefühlen wird, ist eine andere Frage, ob man ihnen nachgehen sollte und so weiter. Aber dass sie da sind, dass der unleugbare Fakt jeder Liebesbeziehung und der grundlegende Stolperstein ist, ist erstmal klar. Und selbstverständlich wäre es mir am liebsten, einfach der einzige Mann weltweit mit einem Pimmel zu sein. Der einzige, der eine Frau befriedigen kann. Ja, ich hätte gern dieses Monopol. Nicht, um über die anderen Männer zu triumphieren, sondern einfach, um für mich selbst sicher zu sein, genug zu bekommen. Ah, das ist komisch, weil das zitierte ich eigentlich genauso in der TSY-Folge irgendwann. Und war mir gar nicht so bewusst, dass ich das hier so aufgeschrieben hatte. Hä? Komisch irgendwie. Dieser Faustschlag ist ja echt schon... Ach so, den habe ich aber auch um diese Zeit geschrieben, ne, genau. Ach so, ja, weil ich nach der Publikation von Folge 1, genau deshalb kurz in irgendeiner TSY-Folge dann danach, die glaube ich ja alle dann recht schnell da auf, habe ich dann genau das so ausgedrückt. Und es schien mir einfach so, ja, dass nach diesem Date vor allem mit Frühling, mit Spring in der Schweiz, dass ich da dachte, sie hatte also ihren Freund oder hat sich getrennt von einer sehr langen, nach einer sehr langen Beziehung und da natürlich empfinde ich da diese Eifersucht auf ihn und denke, hä, wie ist ein anderer Mann, ist doch genauso, kann doch genau eine Frau befriedigen, wie schön wäre es eigentlich, das Monopol wirklich zu haben. Aber sehr wichtig, die Überlegung, es ist ja gut, dass man diese Regung vielleicht mal so in sich zu fühlen, aber dann einfach rational das zu beleuchten, was bedeutet das eigentlich, oder ja, einfach ja, um genug zu bekommen. Es geht noch nicht mal die anderen Männer ja zu demütigen, oder nee, ich will einfach sicher sein, genug zu bekommen. Ne? Das ist wie im Kapitalismus ansparen. Im Schwabenland, man will vorsorgen für die Zukunft, sein Häusle bauen. Ja. Aber wenn man diese Empfindung realisiert und nur eine Sekunde darüber reflektiert, wird ja klar, wie widersinnig das ist. Vor allem braucht ein einzelner Mensch ja nie so viel Sex und würde schnell auch wieder genug bekommen. Das ist nämlich der Punkt. Ja, du brauchst ja gar nicht so viel. Also, ich kann ja froh sein, dass die anderen Männer da sind, weil sonst würden mich die Frauen ja noch so überrennen und sagen, hey, du bist der Einzige und da komme ich gar nicht mehr. Also das geht genau dieser Punkt. Ich bin froh, dass es da noch andere gibt und ich kann nicht, also ja, man hat oft dieses Gefühl, es ist jetzt so drängend und ich will so viel Sex haben oder ja, ich kann gar nicht mehr nachlassen, aber es lässt dann ja doch wieder nach. Es gibt auch eine Zyklizität im Begehren, sagte ich schon mal, was bei den Frauen wahrscheinlich auch mit ihrem Periodenzyklus zu tun hat, aber auch bei mir spüre ich es ja einfach, dass an manchen Tagen oder sogar ganzen Wochen, Monaten einfach niedriger ist, an anderen niederschwelliger, also dass eher anspringt, das Gefühl, wollüstig zu sein. Und ja, dann gibt es aber Phasen, wo man das irgendwie ganz ausblendet und es gar nicht so im Vordergrund steht. Und das meine ich also, ja, man braucht einfach gar nicht so viel Sex und man bekommt irgendwann auch wieder genug. Aber weiter. Und ja, das ist nämlich auch meine Analyse noch als kurze Anmerkung, dass gerade die Monogamie, die kreiert dieses Phantasma, dieses Bild davon, dass man so unendlich wollüstig wäre und sich kaum im Zaum halten könnte. Das ist was ganz Ungesundes, was da drin steckt. Man beschränkt so irgendwie diese natürliche Ausprägung des Sexualverhaltens nach außen, aus der Beziehung heraus. Aber gleichzeitig wird dadurch auch eigentlich diese Drohung erst aufgebaut und gesagt, wow, ja, es ist echt so, man ist so schweinisch, man kann sich gar nicht im Griff haben und so. Und mir ist das einfach zu viel oder ich will nicht so leben, ich will einfach Das ist nämlich das Ding mit Pfalle und was er über Rauchen, über Drogen schreibt oder über den Verlust der schönen Genussmöglichkeiten, der eleganten Form. Wie eine Zigarette rauchen ist ja auch was Elegantes. Oder auch der Höflichkeitsumgangsform, dass das alles verloren ging in den letzten 40 Jahren, beschreibt Pfalle da. Und das hat damit zu tun mit dem hier, man schließt sich da ein und dieses obszöne Genießen lauter außerhalb der Beziehung und ja, wir wissen, also ist dieses fleischliche Verlangen. Und ich finde aber, nee, das fleischliche Verlangen ist auch gar nicht so mächtig und ist auch, man muss es auch nicht größer machen, als es ist. Und genau das macht aber leider die Monogamie und zwängt mich da auch so ein, so zu sein. Und man kann auch in gewissem Sinne nicht darüber hinausdenken. Das ist das, was ich ausarbeite, was ich schon mal gesagt habe, aber jetzt nicht hier weiter ausdifferenzieren will, sondern einfach nur das, dass man sich als Mann in gewissen Situationen vielleicht auch so fühlt, du musst eigentlich das Wollen mehr Sex haben oder du musst so sein oder ja, dann denk eine Frau zu verführen. Aber wozu eigentlich? Es ist doch gar nicht so, dass man das eben und ja, bei jeder Person oder bei jedem welche Situation bräuchte. Genau. Ja, aber weiter im Text. Wieder genug. Und so ist es also auch mit der Treue und dem Ehebruch, dem Ausbruch aus der Monogamie. Eine andere Person entzündet uns. Was da tun? Die Eifersucht ist nur eine Einbildung. Natürlich sollte man mit solchen diffizilen Situationen behutsam umgehen und versuchen, eine Konstellation zu finden, die der eigene Partner vertragen kann, was die Option mit einschließt, ihm überhaupt nichts von der Affäre zu erzählen. Was ein Akt des Schutzes und der Fürsorge für diesen Partner sein kann, wie Robert Pfalle klug herausarbeitet. Aber es bleibt dabei, die Eifersucht ist genauso eine Einbildung wie mein Verlangen, das Monopol auf alle Frauen haben zu müssen, oder wie die Erfahrung, dass es auch schmerzhaft ist, sich am Beginn einer Beziehung zu überlegen, mit wem der Partner in seinem Leben schon alles Sex hatte und was er für diese Sexual- und Liebespartner alles für tiefe Gefühle empfunden haben muss. Auch hier kann man eifersüchtig werden auf diese früheren Gespielinnen des neuen Partners. Aber in dieser Situation wird viel eher klar, wie dumm und kontraproduktiv die Eifersucht ist. Mein Partner ist ja gerade im Begriff, sich mir zu schenken und mir damit zu signalisieren, dass ich ihm mehr bedeute als all diese vergangenen Liebeserfahrungen. Genau, und trotzdem würde man das irgendwie spüren und würde spüren, es wäre doch besser eigentlich ganz rein zu sein oder ich weiß nicht, das ist auch irgendwie die Vorstellung, dass Männer sich das vorstellen über Frauen, das ist die Vorstellung, die Frauen sich wiederum machen, sagte mir meine Ex-Freundin jetzt auch erst letztens, dass ja, eine Frau nicht zu viele Erfahrungen haben sollte oder so. Aber ja, da müssen wir eben davon wegkommen und brauchen deshalb solche erzieherischen Texte, wie von Sartre vor allem. Jedenfalls ist für mich klar, ohne es sich vorzustellen und einmal zu Ende zu denken, ohne dieses Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst damit symbolisch ans Kreuz nageln zu lassen, indem man die Möglichkeit anderer gleichzeitig stattfindender Liebeserfahrung des eigenen Beziehungspartners einräumt und durchdekliniert, kann es keine wahre Liebe geben. Das heißt keineswegs, dass man immer zu jeder Zeit polyamorös oder gar polygam leben müsse, aber das grundlegende Koordinatensystem sollte etabliert sein. Dieses System, das besagt, dass es keine wirkliche Differenz zwischen Liebe und Polyamorie gibt, dass die Liebe zur einen Person schon die Liebe zu anderen möglichen ebenso besonderen und liebesbedürftigen sowie liebenswerten Geschöpfen mit einbegreift und nicht gedacht werden kann ohne sie, dass sich die Liebe erst vervollkommnet und abschließt in dieser letzten scheinbar selbstzerstörerischen Bewegung. Genau, dazu können wir auch wiederum Platon nachlesen in Sokrates, wo er Diotima sprechen lässt. Da ist genau davon die Rede, wenn du ein schönen Leib siehst, wie kannst du dann die anderen schönen Leiber verschmähen? Und wenn du einen schönen Geist liebst, also dann wirst du doch auch das Schöne in den anderen Geistern wahrnehmen und irgendwie lieben zu beginnen. Also da lässt sich, da wäre es in der Tat eine Geringschätzung der ersten Person, wenn du dich der zweiten dann verschließt. Und es macht diese Liebe kleiner. Nun, aber jetzt der wichtige Punkt, nicht Platon, sondern Hegel. Was ich ausdrücken möchte, hat mit der Hegelschen Philosophie zu tun, die ich leider auch noch nicht ganz verstehe. Aber exakt das will ich eigentlich auch ausdrücken. Ein Ding muss nicht perfekt sein oder perfekt begriffen werden, aber es kann trotzdem gleichzeitig oder gerade in dieser Verfehlung der Perfektion exakt dieses großartige, lebendige, unverbesserliche Ding sein, das in all seiner Brillanz das Leben erst rechtfertigt und uns ermuntert, es in Angriff zu nehmen. Der Trieb, dieses nie aufhörende Wahrnehmen und Suchen der Schönheit, ist ein solches Ding. Weiß nicht, Trieb, wie man das definieren kann, oder Suchen des Glücks. Die Glück ist. Danach suchen alle, sagt Sokrates da im Platon-Dialog. Naja. Es ist durchlöchert, scheinbar mit Wunden, Kratzern und Unvollkommenheiten besprenkelt. Aber in Wahrheit sind diese Hindernisse auf dem Weg zur Vollkommenheit die wahre Vollkommenheit. Es gibt gar kein anderes mögliches idealisiertes Ding. Kein Zustand, den man sich in der ersten Phase der Verliebtheit oft herbeiwünscht, indem man mit der einen Person so abgeschieden und abgetrennt von der Restwelt leben und sich für immer ausschließlich begehren könnte. Aber dieses Begehren dieser zweiten idealisierten Welt, in der die niederen Gesetze der alltäglichen Verstrickungen und Trägheiten, der Untreue gegenüber unseren Wahrheitsprozessen, alle diese menschlichen Mäkel nicht mehr gelten und keine Macht mehr über uns haben, diese Sehnsucht nach dieser unmöglichen Welt ist bereits die Vervollkommnung des Triebes, die Veredelung der Liebe, der Beweis, dass es wahre Liebe gibt und dass sie, verdammt nochmal, nicht diesen unsinnigen Beweis der Ausschließlichkeit, der Exklusivität des Geschlechtsverkehrs und aller sonstigen Liebesgesten braucht. Das ist das Ende dieses Textes. Und liebe Leute, ich will nur eine Sache sagen noch. Lest Hegel, es ist so geil. Ich fühlte heute Morgen, nachdem ich da gespuckt hatte, ich darf mich nicht krank melden, ich muss das unbedingt machen für diesen Kunden. Und dann legte ich mich aber einfach aufs Sofa und dachte, ja, jetzt mal kurz ausruhen, klarkommen und las Hegel. Und es ist einfach, ja, Hegel hat eine ganz eigene Spannung in seinen Texten. In der Phänomenologie des Geistes, aber auch die Rechtsphilosophie habe ich schon angefangen, aber wollte jetzt erstmal diese Phänomenologie beenden. Und da jedenfalls ist schon ja, einfach ein ganz eigener Flow, ein Rhythmus im Text, ein Auf und Ab, ein Wogen. Man kommt nicht mehr raus, ja, wenn man es anfängt, wo soll man denn aufhören? Und es sorgt instantan für eine Klarheit im Geist. Und ja, was steckt da inhaltlich drin? Jedenfalls schon das Formale scheint mir. Ja, hat mich mal abgeschreckt, das hieß, Hegel sei schwierig und so und ganz schwierig. Aber das Ding ist halt, du kannst es nicht verstehen, das perfekte Begreifen ist halt nicht nötig, noch nicht möglich, aber nicht mal nötig auf der ersten Seite oder auf den ersten 100. Da gibt es immer diese Lücken und deine Lektüre ist besprenkelt mit der Unvollkommenheit, ne? Kratze und Wunden und du denkst dir, hätte ich das nicht mal besser begreifen müssen? Aber nein, ist doch gar nicht nötig, lies einfach weiter und irgendwann fügt sich. Natürlich sollte man klar so einen komplexen Text irgendwie, der das ganze menschliche Leben, Geistesleben abzudecken, so versucht, sollte man vielleicht schon auch wieder lesen und kann beim ersten Mal sicher nicht ganz durchdringen, aber ja, also mehr kann ich jetzt auch nicht sagen und sage euch einfach das und hey, ich bin jetzt aber auch wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe mir selber einen Faustschlag versetzt, ja. Das war schon damals so mit dieser Kollegin. Nämlich bevor ich Folge 2 veröffentlichte, weil ja, ich hatte sie ja aufgenommen irgendwann in mir nur, aber wer weiß, ob ich sie veröffentlichen will. Ne? Am Ende veröffentliche ich es doch immer, aber ich muss das auch von mir geheim halten und ja, ich hätte es ja noch zurückhalten können. Aber ich sagte mir dann, hey, wie dumm ist das, Simon, du kannst sie nicht mal mehr ansprechen, was machst du, du gehst an ihr vorbei, obwohl du doch weißt, sie würde auch gern oder wie auch immer und ja, da dachte ich, dann war ich daheim und dachte so, shit, wie dumm bin ich. Und dachte dann, ich hole aus zum Faustschlag gegen mich selbst, ja. Und dann, weißt du auch nicht. Das, ja genau, das war dann die Woche, das twitterte ich und dann schrieb ich noch ein Gedicht, aber jedenfalls ein paar Tage später publizierte ich die Folge. Ich glaube, das war, weiß nicht, an manche Sachen erinnere ich mich einfach. Dass das so der Montag war in dieser Woche und dann am Donnerstag publizierte ich die Folge. Aber ja, genau, dann war es ja Montag, dann war es eigentlich genau der Montag nach dem Sonntag, wo ich wahrscheinlich, oder Samstag, wo ich den Text schrieb, weil ich erinnere mich daran auch, Samstag war das sicher ein Text, weil ich machte da auch noch, oder beschäftigt mit körperlicher, männlicher Arbeit, Holzspalten mit meinem Vater. Das geht natürlich nicht sonntags. Nach den Traditionen, ne? Gott und Kaiser schauen zu. Ja, und da fühlte ich mich auch männlich und genau das, aber beim Holzspalten, da kann man auch nicht richtig denken. Das ist so eine primitive Tätigkeit, man wiederholt manche Sachen oder mir ging das einfach wieder durch den Kopf dann, was habe ich da alles gesagt in Folge TSY 1 oder auch in der ersten Nuller-Folge TSY. Ja, was habe ich da gesagt und was bedeutet das? Und so dachte ich irgendwie darüber nach und dachte dann, ja, nach dieser körperlichen Ertüchtigung jedenfalls setze ich mich hin und schrieb diesen Text. Und jetzt ist er auch raus, ja. Vielleicht ja, hatte ich einen Widerwille gegen die Aggression darin, aber ich finde, ja, das ist doch was, das ist doch eine Richtschnur fürs Leben, das ist moralisch, ja, und so, ja, ich bin kein Prediger oder Priester, aber da in manchen Situationen, Phasen des Lebens, da ist man eben darauf gestoßen, so wie auch Hegel schreibt, dass, ja, das menschliche Bewusstsein durchläuft alle diese Phasen, also zum Beispiel das harte Herz oder das, die schöne Seele ist eine Stufe, aber es heißt ja nicht, dass jeder Mensch eine schöne Seele wäre oder hätte, aber jedenfalls zu einer gewissen Zeit in seinem Leben, in seiner Biografie durchläuft er das vielleicht mal und muss dann sich auch wieder darüber hinaus entwickeln, hoffentlich. Manche bleiben dann so hängen, das ist das, was man im Grunde herausarbeitet, aber ja, wir alle durchlaufen verschiedenste Stufen und Phasen und ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte, aber das ist ja auch perfekt, um hier aufzuhören und zu sagen, durchlauf doch erstmal das, ja, ja, wenn ihr so weit gekommen seid, dann wisst ihr jetzt ja zumindest ja, soweit Bescheid über was auch immer. Und damit, ciao, ciao.